Herzlich willkommen auf Bible Teaching. Es geht um den zweiten Teil über die Geschichte der Elberfelder Übersetzung. Neben mir steht Herr Arend Remmers, Leiter des Bibelmuseums in Wuppertal. Wir haben im ersten Teil gelernt, dass die Brüder im 19. Jahrhundert versuchten, eine sehr wörtliche Übersetzung anzufertigen. Arend, jetzt hört man nun immer wieder, dass es verschiedene Urtextvarianten gibt, nämlich auf der einen Seite den Text von Nestle-Aland und auf der anderen Seite den sogenannten Mehrheitstext. Wenn es nun verschiedene Varianten gibt, wie ist es dann möglich, eine wörtliche Übersetzung anzufertigen?
Eine sehr komplexe Frage, auf die man wohl kaum eine Antwort in wenigen Minuten geben kann. Ich will es trotzdem versuchen. Es ist in der Tat so, dass der Text, den alle reformatorischen Übersetzungen benutzt haben vor circa 500 Jahren, auf relativ späten und damit jungen Handschriften basierte und außerdem noch in sehr geringer Anzahl, das war nach 100 Jahren nach Luther, waren kaum 100 Handschriften bekannt. Während heute der Bestand der bekannten griechischen Handschriften des Neuen Testaments sich bei ungefähr 5500 beläuft. Das ist das Ergebnis der Untersuchungen und Forschungen der letzten 150, 200 Jahre. Und daraus, bei diesen Untersuchungen hat sich ergeben, dass der Text, den Erasmus herausgegeben hatte, 1516, den Luther für seine Übersetzung gebraucht hatte und den alle anderen reformatorischen Übersetzer auch benutzt hatten, obwohl er inzwischen 100 Jahre später bei der Authorized Version schon etwas verbessert war, ein Text war, den damals Textus Receptus, später Mehrheitstext genannt, der an manchen Stellen, wenigen Stellen, man kann sagen maximal 5% des gesamten Textes, Erweiterungen, Ergänzungen in den meisten Fällen hatte, die in manchen sehr alten Handschriften, die man erst in den letzten 200 Jahren entdeckt hat, nicht enthalten waren. Nochmals, es handelt sich um maximal 5% des gesamten Textes, und daraus kann man unmöglich, wie das leider manchmal geschieht, die Schlussfolgerung ziehen, es gäbe zwei verschiedene Texte. In 95% der Texte, des Textbestandes stimmen alle Handschriften überein, aber es gibt eben 4 bis 5%, in denen Unterschiede da sind, die bei dem Nestle-Aland, der sehr wissenschaftlichen Ausgabe, eben etwas anders aussehen als im Textus Receptus oder dem Mehrheitstext, von dem es auch Ausgaben gibt. Diese Abweichungen, diese Varianten in dem Bibeltext beziehen sich aber niemals auf fundamentale, lehrmäßige Dinge, sondern es handelt sich in den meisten Fällen bei dem Mehrheitstext um Ergänzungen, Erweiterungen, das heißt, der Mehrheitstext ist im Allgemeinen länger als der wissenschaftliche Text von Nestle-Aland. Diese Ergänzungen, Erweiterungen sind in einem von einem positiven Wunsch gelenkt gewesen, den Bibeltext leichter verständlich zu machen. So kann man das meines Erachtens zusammenfassen. Man hat also Ergänzungen eingeführt, auch den Namen Christi und Gottes an Stellen, wo im Text, in alten Handschriften nur er steht. Und darin bestehen die hauptsächlichen Unterschiede. Es gibt aber keine Varianten, in denen man sagen kann, dass der Textus Receptus die Wahrheit des Wortes Gottes besser darstellt oder klarer darstellt und der Text von Nestle-Aland darin eine gotteslästerliche Abweichung darstellt, wie das manchmal hingestellt wird. Das ist nicht korrekt.
Gut, das bedeutet also, dass an vielen Stellen, oder man kann fast sagen, bei der Mehrheit der Stellen ein Pronomen wie er, zum Beispiel durch den Namen Jesus Christus oder Gott ersetzt worden ist. Wie geht nun die Elberfelder Übersetzung mit diesem Problem um? Man kann ja schlecht in einem Vers er und Jesus Christus gleichzeitig schreiben. Findet man das in den Fußnoten oder wie erfährt der Leser, welcher Variante man gefolgt ist?
Im Allgemeinen ist der Text der Elberfelder Übersetzung, wie sie bei CSV in Hückeswagen christliche Schriftenverbreitung ausgesprochen in Hückeswagen erscheint, ein Text, der dem Text von Nestle Aland folgt und ebenso den Textus Receptus berücksichtigt. In diesen Fällen, wo zu erkennen ist, dass die Änderungen beim Textus Receptus aus späterer Zeit stammen, ist man dem nicht gefolgt bei der Übersetzung, sondern hat dann den kürzeren Text verwendet, der bei Nestle Aland zu finden ist, um damit dem Grundtext, dem Urtext näher zu kommen.
Das heißt also, man bekommt aber schon eine Information durch Fußnoten oder erfährt der Leser das überhaupt nicht?
Doch, das ist durchaus der Fall. In allen Fällen, wo Nestle Aland Ergänzungen hat, die denen der Text der Elberfelder Übersetzung nicht folgt, stehen diese entweder in Klammern im Fließtext, in eckigen Klammern im Fließtext. Das heißt, die Herausgeber der Elberfelder Übersetzung halten diese Worte, die also im Textus Receptus oder Mehrheitstext enthalten sind, für die richtigen, während sie da durch die eckigen Klammern angeben, dass Nestle Aland sie auslässt. Oder aber es steht in den Fußnoten die Abkürzung AL, das heißt andere lesen, mit anderen Worten Nestle Aland liest, dass der Text von Nestle Aland an dieser Stelle nicht zur Grundlage der Übersetzung gemacht worden ist.
Das heißt also, nicht nur der eigentliche Text macht die Elberfelder Übersetzung so genau, sondern auch der Fußnotenapparat, der mit angefügt
ist. Der ist sehr wichtig und eigentlich unerlässlich, um zu erkennen, wo die Texte, Mehrheitstext und Nestle Aland, voneinander abweichen.
Dann bedanke ich mich wieder herzlich für das Gespräch. Und in einem dritten Teil werden wir uns noch einmal über die Geschichte der Elberfelder Übersetzung unterhalten.